Gut, verlassen wir nun die Chemie und wenden wir uns der Ingenieurskunst zu. 1939 wurde der sogenannte Schlörwagen unter großem Aufsehen ausgestellt. Haben Sie von dem schon mal gehört? Ich vor unserem kleinen Projekt jedenfalls nicht. Doch Philipp Dudek wird uns nun informieren.
Verließe man sich lediglich auf den etwas ulkig anmutenden Klang des Wortes, käme man vermutlich nicht auf die Erfindung, die sich hinter dem Namen Schlörwagen verbirgt. Auch mit dem zugegebenermaßen kreativen Spitznamen Göttinger Ei weiß man nicht so recht etwas anzufangen. Denn die zunächst etwas seltsam anmutenden Bezeichnungen verraten nicht, dass es sich beim Schlörwagen um das vermutlich windschnittigste Familienauto der Automobilgeschichte made in Göttingen handelt. Sein an zwei Flugprofilen orientiertes Design, das ihn wie ein Tropfen aussehen lässt und ihm seinen Beinamen verlieh, erreichte Messung zufolge einen Strömungswiderstandskoeffizienten von 0,186, ein Wert, an den selbst moderne PKWs nicht herankommen. Da der Aspekt der Nachhaltigkeit mittlerweile zu einem wesentlichen Bestandteil der Automobilbranche geworden ist, strahlt das Projekt, für das der Schlörwagen steht, geradezu Aktualität aus. Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Stromlinienforschung ihre Wurzeln bereits in den Anfängen des 20. Jahrhunderts hat und nahezu gleich alt wie das Automobil selbst ist. Benannt nach seinem Erfinder Diplom-Ingenieur Karl Schlör, sorgte der Flügel auf Rädern somit bereits 1939 das erste Mal für öffentliches Aufsehen. Als Karl Schlör das Industrieunternehmen Krauss-Maffei bei München 1936 verließ und zur aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen stieß, wurde dort bereits unter der Leitung von Diplom-Ingenieur Adolf Lange an einem Stromlinienmodell, dem sogenannten Langewagen, geforscht. Doch da Lange alsdann die AVA verließ, konnte er das Projekt nicht zu Ende führen. Von nun an übernahm Karl Schlör und entwickelte auf Grundlage von Langes Erkenntnissen eine eigene Karosserieform. Da allerdings die strömungstechnischen Ergebnisse des Langewagens nicht den Vorstellungen entsprachen, entschied sich Schlör für eine einvolumige Karosserieform. Das fertige Endprodukt sucht vermutlich bis heute, nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, seinesgleichen. Mit einer Gesamthöhe von 148 cm, bei einer Bodenfreiheit von 20 cm und einer Breite von 210 cm erinnert der Schlörwagen an ein plattgedrücktes Brötchen. Die enorme Breite ist den Reifen geschuldet, die aus aerodynamischen Gründen in die Karosserie mit eingefasst wurden. Eine weitere Besonderheit ist die mittige Vorverlegung des Fahrers mit der entsprechenden Fußpedal- und Schaltanordnung zugunsten einer umfangreicheren Sicht. Dank der tiefliegenden Sitze war der Schlörwagen zudem äußerst geräumig. Bis zu 7 Personen passten in das Göttinger Ei. So eigenartig das Design auch wirken mag, der Erfolg des Versuchswagens ist nicht zu bestreiten. Dies zeigte sich auch auf der Straße. Trotz des stolzen Gewichts von 1350 Kilogramm erreichte der Schlörwagen im Vergleich zum 250 Kilogramm leichteren Serienmodell des Mercedes 170H nicht nur eine höhere Endgeschwindigkeit, sondern auch eine Kraftstoffersparnis zwischen 20% und 40%. Seine hohe Seitenwindanfälligkeit und die erschwerte Manövrierbarkeit, der Preis für die Windschnittigkeit, waren dabei aber nicht unproblematisch. Trotzdem resümiert Schlör, der sich zu diesem Zeitpunkt der Seitenwindproblematik nicht bewusst war, in einem Zwischenbericht an das Reichsverkehrsministerium, dass die erzielten Ergebnisse recht zufriedenstellend seien und auch für eine eventuelle spätere serienmäßige Erstellung gute Resultate erhoffen ließen. Doch trotz des geäußerten Optimismus sollte dieser Schritt aus verschiedenen Gründen scheitern. Nach den absolvierten Testfahrten und den daraus gewonnenen Ergebnissen sollte der Schlörwagen der breiten Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden. Auf der 29. Internationalen Automobilmesse, IAA, im Frühjahr 1939 in Berlin konnte das Experimentalauto bestaunt werden. Was zunächst wie eine geradlinige Erfolgsgeschichte anmutet, bietet jedoch spätestens ab diesem Zeitpunkt Anlass zum Zweifel. Denn zur gleichen Zeit wurde der von den Nationalsozialisten protegierte Kraft-durch-Freude-Wagen ausgestellt, der bereits vor der IAA als erschwingliches Geschenk des Führers an das Volk kräftig beworben wurde. Schon mit der Ersteinführung des Typs 60 erreichte der KdF-Wagen 1938 nahezu Kultstatus, der durch ein eigens entwickeltes Sparsystem, welches die Vorfinanzierung des KdF-Wagens ermöglichen sollte, zusätzlich angekurbelt wurde. Auch wenn der Schlürwagen sogar über die Landesgrenzen hinweg Aufmerksamkeit erregte, ist davon auszugehen, dass er aufgrund der politisch motivierten Sales-Promotion des KdF-Wagens bereits im Vorhinein schlechte Aussichten auf eine erfolgreiche Serienproduktion hatte. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs spielte dies jedoch sowieso keine Rolle mehr. Die zivile Forschung musste an der AVA zugunsten der Luftwaffentechnik eingestellt werden. Folglich wurde die Weiterentwicklung des Forschungsgebietes Deutsche Kraftfahrtforschung im Auftrag Reichsverkehrsministerium abgebrochen, sodass auch der Schlürwagen in der Schublade verschwand. Obwohl die AVA weder vom Haushaltsvolumen noch von der Belegschaftsstärke die größte Luftfahrtforschungsanstalt in Deutschland darstellte, spielte sie bei der Ressourcenmobilisierung durch ihre Außenstellen in den besetzten Ländern für die Luftfahrtforschung eine zentrale Rolle. Es gehörte zu den Aufgaben, dass ins besetzte Ausland entsandte Ingenieure sich umzusehen hatten, was an technischen Entwicklung oder Fabrikaten für die Heimat und speziell für die Wehrmacht von Interesse sein könnte, hält der nicht mehr in Göttingen ansässige Ingenieur Schlör in seinen Reisememoiren fest. Nach einigen Zwischenstationen in Norwegen übernahm Schlör dann die Leitung der AVA-Außenstelle in Riga, wo Versuche zur Verbesserung von Kampfschlitten für den Einsatz im Krieg unternommen wurden. Reparaturen an in Norwegen oder Russland erbeuteten Motorschlitten ließen die Mitarbeiter der Außenstelle dabei von Kriegsgefangenen ausführen. Eben ein solcher Motorschlitten holte den Schlürwagen ein letztes Mal aus der Versenkung. Aufgrund seines geringen Luftwiderstandes eignete sich der Schlürwagen zur Messung des Propellerschubs, sodass man sich kurzerhand dazu entschloss, einen erbeuteten Motor nach Göttingen zu transportieren und ihn auf das Heck des Stromlinienwagens zu montieren. Über die darauffolgende Testfahrt auf der A7 schreibt Schlör sichtlich begeistert: Bis zur Groner Landstraße konnte man durchfahren. Mittlerweile füllten sich die Bürgersteige mit Jung und Alt und Männlein und Weiblein, und als alle da waren, hob der Polizist seinen Arm und gab die Fahrt frei. Dröhnend und fauchend blies der Propeller wie ein Orkan, und die Hüte flogen, die Röcke hoben sich und die gaffende Menschheit stand bloß und frei so lange, bis der Spuk vorbei war. Das Göttinger Tageblatt hatte für den nächsten Tag seine Sensation, und das trug, wieder einmal, zum Ruhm des Kaiser-Wilhelm-Instituts und der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen in populärster Weise bei. Mit diesem fulminanten Finish verabschiedete sich der Schlürwagen in seinen den Umständen geschuldeten Winterschlaf, aus dem er nicht mehr erwachen sollte. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg schwand das Interesse für den Schlürwagen nahezu vollständig. Auch wenn sich der ein oder andere Mythos um das Verschwinden des Prototyps rankte und man dessen Beschlagnahmung und Ausfuhr nach England durch die Alliierten vermutete, verwilderte das Modell mindestens bis Ende August 1948 im fahruntüchtigen Zustand in der AVA Göttingen. Der Versuch Schlörs, zumindest an die Überbleibsel seines Prototyps zu gelangen, scheiterte am Aushändigungsverbot der britischen Militärverwaltung. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Göttinger Ei im Nachhinein schlichtweg verschrottet wurde, ist dabei sehr hoch. In ganzheitlicher Betrachtung kann man beim Schlürwagen weder von Erfolg noch von Misserfolg sprechen. Eine Bewertung hängt maßgeblich von der Perspektive ab. Gewiss, der für die Zivilgesellschaft entsprungene Nutzen hält sich stark in Grenzen. Der Schlürwagen war vorerst nur als Experimentalauto gedacht, und die nachträglich entwickelte Idee einer Serienproduktion sollte aufgrund seiner mangelhaften Fahrsicherheit und aus den bereits genannten Gründen scheitern. Doch als Produkt neugieriger, ja vielleicht sogar spielerischer Wissenschaft ist der Schlürwagen in jedem Fall erwähnenswert. In der Stromlinienforschung setzte der Schlürwagen mit der konsequenten aerodynamischen Umsetzung und Konstruktion einen Meilenstein, der seinesgleichen sucht. Bis heute.
Nun wollen wir gemeinsam mit Annemieke Munderloh einen Zeitsprung fast bis in die Gegenwart vollführen, genauer gesagt in die 1990er Jahre. Es geht um einen lokalen Betrugsfall in der Nierenzellkrebsforschung. Ja, man kann sagen, eigentlich um einen handfesten Skandal.
Dass es in der globalen Wissenschaftscommunity gelegentlich zu Betrug kommt, ist nicht wirklich etwas Neues. Jedoch führten die 1990er Jahre hierzulande zu der schmerzlichen Erkenntnis, dass erhobene Zeigefinger, die zuvor oft gegen USA gerichtet werden konnten, nun die hiesige Wissenschaftswelt verurteilten. Für hauptverantwortlich an dieser bislang verklärten Wahrnehmung wurde der Forschungsbetrieb selbst erklärt. Dort schone man sich gegenseitig, sodass es kaum zu Vorwürfen käme. Wenn es dann einmal Anschuldigungen wissenschaftlichen Fehlverhaltens gäbe, würden die Universitäten diese Betrugsfälle so gut es ginge verschleiern und Instanzen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, lediglich die Kunst der weichen Zurechtweisung pflegen. Insbesondere zwei Betrugsfälle, beide aufgedeckt durch zunächst anonym gebliebene Whistleblower, richteten damals die Aufmerksamkeit für dieses Phänomen auf Deutschland. Zunächst war da im Jahr 1997 der sogenannte Hermann-Brach-Fall, benannt nach zwei Krebsforschungskoryphäen, in deren Veröffentlichungshistorie infolge des Skandals bei 94 der untersuchten 347 Veröffentlichungen konkrete Hinweise auf Datenmanipulationen gefunden wurden. Nur 4 Jahre später folgte der nächste deutsche Wissenschaftsskandal. Nun stand eine Krebsstudie hier in Göttingen im Mittelpunkt. Hauptfiguren des Skandals um das Göttinger Gebräu, wie es später genannt werden sollte, waren neben ihren 13 MitautorInnen Rolf Hermann Ringert und Alexander Kugler. Ringert war zu dem Zeitpunkt DFG-Fachgutachter und Direktor der Urologieabteilung der Universitätsmedizin Göttingen, dem als Seniorautor der umstrittenen Studie die geistige Führung der Forschungsarbeit oblag. Kugler war Urologe, Erstautor der Studie und Habilitant bei Ringert. Was war passiert? März 2000 wurden die erstaunlichen Ergebnisse einer klinischen Studie, angeführt von Kugler und Stuhler, in dem renommierten Fachjournal Nature Medicine veröffentlicht. Darin ist beschrieben, wie zwischen Februar 1998 und März 1999 am Klinikum Göttingen 17 PatientInnen mit einem vermeintlichen Wundermittel gegen Nierenzellkrebs behandelt worden seien, das erstaunliche Erfolge erzielt habe. Metastasierender Nierenzellkrebs ist eine seltene, jedoch besonders bösartige Krebserkrankung, die zu der Zeit als weitgehend therapieresistent galt. Als die Forschungsgruppe in ihrer Publikation schrieb, sie hätte, vereinfacht gesagt, eine Impfung gegen diese aggressive Krebsform entwickelt, wurden sie international gefeiert. Ihre Ergebnisse wurden gar in einem Atemzug mit den Impfungen gegen Pocken und Polio genannt. Der Triumph über die Geißel der Menschheit schien zum Greifen nah, denn Kugler und seine Kolleginnen versprachen eine sichere und effektive Therapie gegen Nierenzellkrebs, die zudem auch bei anderen Krebsformen Anbindung finden könne. Die Idee, das Immunsystem gegen den Krebs kämpfen zu lassen, war keine neue. Doch die Entwicklung effektiver Therapien gestaltete sich bis dato schwierig, da es nicht gelingen wollte, dem Immunsystem beizubringen, Krebszellen zu erkennen, dann zu attackieren und zu vernichten. Der preisgekrönte Lösungsvorschlag der ForscherInnengruppe? Für die PatientInnen individuell erzeugte Hybridzellen, zusammengesetzt aus den körpereigenen Tumorzellen und Spenderzellen von PatientInnen mit gesundem Immunsystem, die Sie hier in zwei verschiedenen Farben im Hintergrund sehen können. Diese seien in der Lage, dem Immunsystem das Aufspüren von Tumorzellen anzutrainieren und den Körper so schlussendlich gegen den Krebs in Stellung zu bringen. Diese Hybridzellen, die Sie hier in Orange sehen können, wurden den Erkrankten mit mehreren Injektionen zusammengeführt und anschließend die Immunreaktion ähnlich wie bei einem klassischen Allergietest überprüft. Bei erfolgreicher Therapie zeigten die PatientInnen eine schwache Immunreaktion. Von den 17 PatientInnen der ursprünglichen Studie habe niemand Gegenreaktionen auf die Behandlung gezeigt. Die Ergebnisse hingegen seien für immerhin 40% der Behandelten unglaublich gewesen. Der Krebs sei bei 4 PatientInnen nach der Behandlung gar nicht mehr nachweisbar gewesen, bei anderen nicht mehr gewachsen oder um bis zu 50% an Masse geschrumpft. Im Lichte dessen wurde bereits sowohl eine Langzeitstudie als auch die Impfstoffproduktion im großen Stil geplant, damit die Wirkung an über 200 weiteren PatientInnen getestet werden könne. Soweit, so fantastisch. Auch Kuglers Habilitationsschrift über die bahnbrechenden Untersuchungen befand sich in der Prüfung. Eine schillernde Karriere in der Krebsforschung schien sicher. Weitere PatientInnen erhielten die Impfung. Bis zum Sommer 2000 waren es insgesamt über 30, alle mit vermeintlich ähnlichem Behandlungserfolg. Doch spätestens Anfang 2001 wurden verstärkt Zweifel an der Studie laut. Das Göttinger Ombudsgremium wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Ergebnisse zwar großartig seien, eine einwandfreie Verifizierung dieser jedoch nur durch RadiologInnen erfolgen könne. Doch keiner der 15 AutorInnen ist Radiologin. Der Biotechnologe und Erfinder der Zellfusionstechnologie, Ulrich Zimmermann, kritisierte die lückenhafte Methodendokumentation, die außerdem voll von Fehlern und Fehlinterpretationen sei. Unter diesen Umständen könne die vermeintliche Krebsimpfung gar nicht funktionieren. Sie sei vielleicht gar toxisch. Um die Zweifel rasch im Keim zu ersticken, nahm sich die Ombudskommission der Sache an. Doch das Kartenhaus war bereits im Fallen. Bei der parallel laufenden Überprüfung von Kuglers Habilitationsschrift zu dem Verfahren fiel auf, dass zwei Darstellungen nicht, wie von den AutorInnen suggeriert, selbst im Labor erstellt, sondern aus dem Internet heruntergeladen worden waren. Doch diese zwei Abbildungen, von denen Sie hier die zweite sehen können, sollten eben jene so revolutionäre Zellfusion belegen. Auch das sorglose und oberflächliche, womöglich dilettantische Vorgehen der WissenschaftlerInnen wurde bereits bemängelt. Wissenschaftliches Fehlverhalten habe jedoch nicht nachgewiesen werden können. In einem Zwischenbericht im Mai 2001 riet das Gremium daher, dass Kugler seine Habilitationsschrift zurückziehen solle. Ein Monat später trat auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft auf den Plan, die sich bis dato noch nicht eingeschaltet hatte, obwohl zwei ihrer eigenen Gutachter Mitautoren der kritisierten Studie waren. Auch dieser Hinweis an die DFG ging anonym aus der Forschungsgruppe selbst ein. Gewarnt wurde vor nicht protokollgerechten Therapieverfahren in laufenden klinischen Studien, falschen Produktbeschreibungen und möglichen Nachteilen für PatientInnen. Trotz der bereits laufenden Untersuchungen zu Kuglers Habilitationsschrift behandle man im Klinikum weiter Krebserkranke. Es bestehe dringender Handlungsbedarf. Binnen zwei Wochen leitete auch die DFG eine Untersuchung ein. Der Abschlussbericht des Göttinger Gremiums wurde schließlich im November 2002 vorgestellt. Kugler sei bei der Erstellung der Manuskripte für die Publikation derart unsorgfältig mit Daten umgegangen, dass er den Bereich mangelnder Sorgfalt verlassen und den Bereich mindestens grob fahrlässiger Hinnahme von Unkorrektheiten betreten habe. So sei unter anderem die Dokumentation der Impfstoffherstellung und PatientInnenbehandlung mangelhaft. Es seien irreleitende Bilder von anderen, nicht durch Kugler und Co. behandelten Krebskranken als vermeintliche Heilungsbelege verwendet worden und, vielleicht am haarsträubendsten, andere gleichzeitig durchgeführte Therapien seien unerwähnt geblieben. Dazu gehörte zum Beispiel auch eine zusätzlich erfolgte Strahlentherapie oder die operative Entfernung von angeblich durch die Impfung verschwundenen Metastasen. Die Habilitation zurückgezogen und vom Universitätsgremium zum alleinigen Sündenbock erklärt, verließ Kugler nach dem Skandal Göttingen. Der ungewöhnlich scharf urteilende Bericht der DFG erfolgte erst 2005, also fast 5 Jahre nach dem Erscheinen der Studie. Nicht Kugler als Erstautor, sondern Ringert als Seniorautor wurden als Studienverantwortliche ausgemacht und für 8 Jahre einerseits für Drittmittelanträge, andererseits für seine Gutachtertätigkeit bei der DFG gesperrt. Doch dafür, dass trotz der an sich nicht schädlichen Behandlung mit den Hoffnungen und Leben von letzten Endes bis zu 400 PatientInnen gespielt worden war, erschienen auch diese Sanktionen mild. Ein Ende nahm der Skandal erst, nachdem Ringert, der Wacker weiter hinter der Grundaussage der Studie stand, sich einverstanden erklärte, einen von Nature Medicine publizierten Rückzug der Studie zu unterschreiben. Die Auswirkungen bekam die Krebsforschung in Toto zu spüren. Die Finanzierung neuer Studien sowie Publikationen zu diesem Thema fielen infolge des Skandals erheblich schwerer, obwohl die Grundüberlegungen, denen auch Kugler und Co. gefolgt waren, an sich erfolgsversprechend sind. Weil so viel Zeit verstrich, bis kenntlich gemacht wurde, dass die Studie fehlerhaft ist, gehört die Studie von Kugler und Konsorten heute zu den Top 10 der meistzitiertesten zurückgezogenen Artikel seit den 1970er Jahren. Dazu beigetragen hat ebenfalls, dass nicht nur große Online-Datenbanken wie beispielsweise Web of Science, sondern auch Nature Medicine selbst bis Mitte 2011 brauchten, um online auf die Fehlerhaftigkeit der Studie oder ihre Widerrufung zu verweisen. Auch in den letzten Jahren wurde sie immer noch als Referenz herangezogen. Die Schuld dafür ist jedoch genauso bei der wissenschaftlichen Community selbst zu finden, und zwar in der doch recht verbreiteten Praxis zur Unterfütterung der eigenen Erkenntnisse oder Ideen, Studien zu zitieren, ohne sie vorher akribisch geprüft zu haben. Damit Selbstkontrolle innerhalb der Forschung funktionieren kann, muss ferner ein besserer Schutz von WhistleblowerInnen vor den Konsequenzen ihrer Meldungen her. Die meisten Meldungen gehen aus nicht unbegründeter Angst vor Repressalien, wie im Kugler-Stuhler-Fall, weiterhin anonym oder gar nicht ein. Nachhaltige Auswirkungen auf die Karrieren der beteiligten WissenschaftlerInnen hatte der Göttinger Forschungsskandal indes nicht. Rolf Hermann Ringert blieb bis zu seinem Ruhestand 2012 Abteilungsdirektor der Urologie der UMG. Auch andere Co-Autoren behielten ihre Posten als Oberärzte oder ärztliche Direktoren. Nur Alexander Kugler habe Nature zufolge nach dem Skandal die Forschung verlassen.
Ja, um unsere kleine Auswahl abzurunden, liest unsere Co-Herausgeberin Dr. Theresa Nenfig noch aus ihrem Beitrag über die revolutionäre Weiterentwicklung der MRT-Technologie im Göttingen des Jahres 1985. Da haben nämlich ein Jens Frahm und seine Kollegen ein neues bildgebendes Verfahren eingeführt.
Bei einem gemeinsamen Gang durch die Labore seines Instituts ist die Faszination von Jens Frahm für sein Forschungsthema in jeder Sekunde zu spüren. Voller Enthusiasmus erzählt er von neuen Projekten. In einem Raum nimmt er ein Horn in die Hand und berichtet von Musikern, die sich mit einem MRT-kompatiblen Instrument in eine MRT-Röhre legen und anschließend auf Echtzeit-MRT-Filmen des Mund- und Rachenraumes erstmals sehen, wie sie Töne hervorbringen. Bei der Magnetresonanztomographie, kurz MRT, auch Kernspintomographie, handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren, das in der medizinischen Diagnostik eingesetzt wird, um die Funktion und Struktur von Geweben und Organen im menschlichen Körper darzustellen. Sie beruht auf einem starken Magnetfeld, dem der Körper in einem MRT-Gerät ausgesetzt ist. Der Weg zu den einleitend beschriebenen neuen Möglichkeiten der MRT war jedoch nicht immer einfach. Mehr noch, Frahm und seine Kollegen wären bereits beinahe am Anfang ihrer Forschungsaktivitäten gescheitert. Doch fangen wir noch einen Schritt vorher an. Am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen wurde heute 68-jährige Jens Frahm in den 1970er Jahren seine Diplomarbeit und seine Doktorarbeit verfasste, kam er bereits in jener Zeit mit der nuklearmagnetischen Resonanz, kurz NMR, in Berührung, welche die Grundlage für die MRT bildet. Professor Hans Strelo bat ihm nach der Promotion eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent an, eine Chance, die Frahm sehr gern ergriff, denn Strelo gab ihm die Möglichkeit, eigenständige Ideen zu entwickeln. Meine Vorstellung war es, die möglichen biologischen Anwendungen der nuklearmagnetischen Resonanz auszuprobieren, erinnert sich Frahm. Zu diesem Thema gab es am erst 1971 gegründeten Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen noch keine eigenen Arbeiten. Aber Frahm hatte den Eindruck, es passe perfekt in ein Institut, das biologische Fragestellungen mit naturwissenschaftlichen Methoden bearbeiten wollte. Damit sollte er recht behalten, denn das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie ist noch immer und ohne Unterbrechung seine Heimat als Forscher. Nach ersten theoretischen Vorarbeiten stellten Frahm und seine Kollegen zu Beginn der 1980er Jahre den ersten Antrag in Deutschland auf Beschaffung eines NMR-Tomographen für Kleintiere. Ihr Ziel war es weniger, die Verfahren zu beschleunigen. Das, so Frahm, war scheinbar ein unerreichbares Ziel. Vielmehr ging es dem Wissenschaftlerteam darum, die Möglichkeiten zur Untersuchung von Geweben und Organen zu verbessern. Doch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, bei der der Antrag gemeinsam mit Klinikern aus der Göttinger Universitätsmedizin eingereicht wurde, reagierte völlig konsterniert. Man verstand nicht, warum die Forscher vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie ein medizinisch-radiologisches Thema bearbeiten wollten und entschied, den Antrag zurückzustellen und zunächst alle radiologischen Abteilungen an den deutschen Universitätskliniken zu fragen, ob sie nicht an NMR-Tomographie interessiert seien und diese klinisch erproben wollten. Daraufhin stellten nach einem Dreivierteljahr fast alle Universitätsradiologen einen entsprechenden Antrag. Zwei damals in Deutschland führende Professoren erhielten schließlich den Zuschlag. Das Göttinger Max-Planck-Institut ging leer aus. Das wäre fast das Ende von allem gewesen, erinnert sich Jens Frahm heute. Doch er und seine Kollegen hatten sehr viel Glück. Im Bundesministerium für Forschung und Technologie gab es damals einen Mitarbeiter, der in seiner Diplomarbeit über nuklearmagnetische Resonanz gearbeitet hatte und deshalb genau wusste, wer etwas von der Sache verstand und wer nicht. Im Großgeräteausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in dem der Beamte damals saß, hatte er von dem Antrag aus Südniedersachsen erfahren. Eine Woche nach Bekanntgabe der DFG-Entscheidung rief er in Göttingen an, ungefähr mit den Worten: Stellt den Antrag bei mir und ihr kriegt in ein paar Wochen das Geld vom Bundesministerium für Forschung und Technologie. Und so hat es funktioniert. Dass der Ministeriumsmitarbeiter damals das richtige Gespür besessen hatte, zeigte sich schon bald, wie sich Jens Frahm erinnert. Wir haben relativ schnell viele unerwartete Dinge erkannt, entdeckt und patentiert, weil die MRT ein neues Forschungsgebiet war. Unter anderem gelang den Göttingern mit dem NMR-Tomographen auch das, was niemand für möglich gehalten hatte, die Geschwindigkeit der MRT-Bildmessung um mindestens den Faktor 100 zu beschleunigen. Das Verfahren nennt sich Flash 1. Diese Erfindung, die zunächst 1985 in Deutschland als Patent angemeldet wurde, sorgte für den Durchbruch bei der breiten Anwendung der MRT in der medizinischen Diagnostik, da sie die Messzeit eines Schnittbildes von Minuten auf Sekunden verkürzte und erstmals hochaufgelöste dreidimensionale MRT-Aufnahmen in wenigen Minuten statt mehreren Stunden ermöglichte. Hier sehen Sie eine dreidimensionale MRT-Aufnahme des Kopfes mit der Flash-1-Technik, also so wie die MRT in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Und die räumliche Auflösung von einem Millimeter in allen drei Richtungen, die erlaubt unterschiedliche Darstellungen, also Oberflächen, Schnittbilder und auch beliebige Orientierungen. Nach einem Jahr konnten die medizintechnischen Hersteller keine MRT-Röhre mehr verkaufen, die nicht das in Göttingen entwickelte Verfahren enthielt. Alle bestehenden Geräte wurden auf die neue Messtechnik umgerüstet. Heute wird die Flash-MRT weltweit bei rund 100 Millionen Untersuchungen im Jahr eingesetzt. Doch Unannehmlichkeiten für die Forscher blieben nicht aus. Obwohl das Verfahren aufgrund seines großen medizinischen Nutzens integraler Bestandteil von MRT-Geräten sein musste, wollten die Hersteller, darunter die Siemens AG, keine Lizenzgebühren dafür bezahlen. Im Gegenteil, es wurden die Patente angegriffen, die Frahm und seine Kollegen zum Schutz ihrer Erfindung in all den Ländern angemeldet hatten, in denen MRT-Geräte hergestellt bzw. verkauft wurden. Vor allem in Europa, Japan und den USA versuchten die Hersteller vielfach gemeinsam, die Patentsicherung anzufechten. Dagegen verteidigte sich das Göttinger Forscherteam erfolgreich und verklagte nun seinerseits die Unternehmen auf Verletzung. Denn, ich zitiere an dieser Stelle noch einmal Jens Frahm, wir hatten ja ein gültiges Patent, das missbräuchlich, also kostenlos benutzt wurde. Allerdings führten unsere juristischen Prozesse wiederum zu Gegenklagen, sodass wir uns in der kritischen Zeit um sehr viele Verfahren gleichzeitig kümmern mussten, so Frahm weiter. Dessen Regalwand mit Ordnern gefüllt ist, die all die Dokumente enthalten, die während der damaligen Auseinandersetzungen entstanden sind. Eines habe ich aus dieser Zeit gelernt. Es reiche nicht aus, ein Patent anzumelden und Streitigkeiten Anwälten zu überlassen. Man müsse es vielmehr selbst durchfechten. Die Anwälte, so Frahm, sind zwar, was die formalen juristischen Dinge angeht, geübt und wissen, wie man das macht, aber die inhaltlichen Argumente müssen alle von den Wissenschaftlern, die beteiligt sind, kommen. Und das haben wir wohl richtig gemacht. Ja, in der Tat, mit großem Erfolg kann man sagen, denn bis heute ist das Patent von 1985 das einträglichste in der Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft, zu der das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie gehört. 155 Millionen Euro an Lizenzgebühren kamen ihr bis zum Ende des Patentschutzes nach 20 Jahren von den Herstellern zu. Mit Teilen dieses Geldes finanziert Jens Frahm seine Forschung. Und zwar weiter sehr erfolgreich. Ein zentrales Ergebnis, Flash 2 genannt, bietet viele neuartige Möglichkeiten im Vergleich zu den bisherigen MRT-Verfahren, da nun erstmalig beliebige Bewegungen, Körperfunktionen oder physiologische Vorgänge filmisch abgebildet werden können in Echtzeit. Darüber hinaus wird die Untersuchung für den Patienten angenehmer. Beispielsweise entfällt bei der Echtzeit-MRT des Herzens und der großen Gefäße das bislang erforderliche Anhalten des Atems. Die medizinisch-diagnostischen Möglichkeiten lassen sich zudem noch einmal verbessern. So können Ärzte die einzelnen Herzschläge live anschauen und auf diese Weise Herzrhythmusstörungen besser erfassen. Ja, ich habe Ihnen auch dazu ein Bild mitgebracht. Das hat mir auch Jens Frahm überlassen, als ich ja mit ihm auch ein Interview geführt habe. Und ja, das ist ganz aktuell, das Bild, das zeigt eine dynamische Darstellung der Herzbewegung in Echtzeit mit dieser ganz neuen Technik, Flash 2 genannt. Und einige von Ihnen haben es vielleicht jetzt auch im Göttinger Tageblatt gelesen. Das Göttinger Tageblatt hat Anfang November dieses Jahres darüber berichtet, dass die Göttinger Uniklinik gerade ihr drittes Echtzeit-MRT-Gerät erhalten hat. Und das wiegt, ja sage und schreibe, 7,35 Tonnen. Vielfach wurde Jens Frahm für seine wegweisenden Erfindungen ausgezeichnet, etwa 1989 mit dem European MRI Award der Deutschen Röntgengesellschaft und 1995 mit dem Niedersachsenpreis des Landes Niedersachsen. Zuletzt dann 2008 mit dem Europäischen Erfinderpreis des Europäischen Patentamtes. Und der Nobelpreis? Das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen hat bereits 4 Nobelpreisträger hervorgebracht. Manfred Eigen, Nobelpreis für Chemie 1967, Erwin Neher und Bert Sackmann, Nobelpreis für Medizin 1991 und Stefan Hell, Nobelpreis für Chemie 2014. Es fehlt also nur noch der Nobelpreis für Physik. Gibt man den Namen Jens Frahm bei Google ein, ergänzt die Suchmaschine automatisch den Suchvorschlag Jens Frahm Nobelpreis. Frahm selbst ist weniger optimistisch. Auf den Nobelpreis angesprochen, erwidert er, dass dieser in der Regel nur einmal für eine Erfindung vergeben werde. 2003 hatten der Amerikaner Paul Lauterbur und der Engländer Sir Peter Mansfield den Nobelpreis für ihre Arbeiten zur MRT-Bildgebung aus den 1970er Jahren erhalten. Frahm hat die MRT jedoch noch einmal revolutioniert und wurde dafür 2016 in die Hall of Fame der deutschen Forschung aufgenommen. 1992 vom Manager-Magazin initiiert, zählt sie 20 Mitglieder, darunter 10 Nobelpreisträger. Vielen Dank.
So, im Namen des Instituts für Demokratieforschung und auch aller Autorinnen und Autoren bedanke ich mich dann ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, werfen Sie doch einmal am Büchertisch, den Sie vorne finden, einen Blick in unseren Band, Entdeckt, Erdacht, Erfunden. Man kann ihn dann natürlich auch käuflich erwerben. In dem Buch finden Sie nicht nur die Texte, aus denen wir heute gelesen haben, sondern darüber hinaus noch, Sie haben wahrscheinlich mitgezählt, 14 weitere Geschichten von Göttinger Erfindungen. Vielen Dank.